Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Ich schwitze.
Echt? Bei mir geht's noch. Ich war heute zu Hause.
Es ist morgens 9:30 in Deutschland und es ist heiß. Und ein Teil in mir freut sich auch darüber, weil wir genau für heute eine fantastische Sommerfolge dabei haben. Im Vulkan. Josef, ich freue mich total auf nächste Woche, denn wir haben mal wieder einen gemeinsamen Kinoabend. Und ihr könnt auch dabei sein, wenn ihr wollt, denn am Mittwoch, den 24. Juni, feiert ein Filmpremiere. Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war. Ein Film der mehrfach ausgezeichneten Regisseurin Regina Schilling. Die hat unter anderem den Grimme-Preis bekommen. Josef, du weißt sowas besser als ich. Dabei ist auch in der Hauptrolle Leipziger Schauspielerin Sandra Hüller. Dem muss man ja niemandem mehr erklären im Moment. Und einen Tag vor dem offiziellen Kinostart schauen wir uns also gemeinsam in den Passagekinos Leipzig in der Innenstadt diesen fantastischen Film an. Josef, weißt du schon was drüber oder soll ich dir ein bisschen was erzählen?
Ich könnte dir jetzt mal das erzählen, was ich weiß, dann kannst du sagen, ob es stimmt.
Ja.
Ob ich für einen völlig falschen Film erzähle. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die zusammen, quasi dieses Dokumentarteam mit Sandra Hüller, an verschiedene Orte aus Bachmanns Leben gegangen, die wichtig für Bachmann waren. Und dort hat Sandra Hüller versucht, sich in sozusagen die Rolle der Ingeborg Bachmann hineinzufinden, aber in diesem Moment, während die das Film. Und das fand ich, klang nach einem super spannenden Konzept.
Ja, das ist ein extrem toller Zugang, das nicht von vornherein irgendwie so.
Dass es einem dann so präsentiert wird, dass man sagt, so irgendwie, keine Ahnung, dann kommt so eine Stimme, kennt man ja auch aus vielen Literaturdokumentationen. Und dann sieht man so ein Lookalike sozusagen, dass so am Schreibtisch sitzt und ernsthaft schreibt und dann werden irgendwelche Informationen über Ingeborg Bachmann geliefert. So.
Richtig, und so ist es halt nicht. Und das macht natürlich nochmal eine ganz neue Ebene auf, eine sehr wichtige Ebene, nämlich die Frage danach, wie nähern wir uns Ingeborg Bachmann heute an? Also, Sandra Hüller nähert sich dem Leben von Ingeborg Bachmann in diesem Film an einem imaginären Tag. Und es ist so eine Art Geflecht aus improvisierten Szenen, aus Archivmaterial, Interviews, Bachmanns eigenen Texten. Und dann durchmisst dieser Film eben die zentralen Lebensphasen der Autorin. Von der Kindheit in Kärnten, dem Aufstieg in die Gruppe 47 bis zu den letzten Tagen in Rom. Paul Celan werden eine Rolle spielen, Hans-Werner Henze, Max Frisch natürlich. Und das Ringen um die eigene Sprache. Und auch diese Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Ruhm und den existenziellen Krisen, die Bachmann erlebt hat. Ich freue mich sehr, sehr doll auf diesen Film, gerade weil er so eine besondere Machart mit sich bringt und mal was ganz anderes zeigt. Das heißt auch eine Art Leben und Werk übersetzt. Das ist auch eine große Übersetzungsleistung, die da dahinter steht, das sichtbar zu machen. Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann schaut jetzt auf unserem Instagram-Kanal Wasser und Buch vorbei. Dort findet ihr nämlich bei Erscheinen dieser Folge einen Post zum Film. Und dort verlosen wir einmal zwei Freikarten für Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war. Und keine Sorge, wenn ihr am Mittwoch nächste Woche keine Zeit habt oder nicht nach Leipzig kommen könnt, der Film läuft dann ab dem Donnerstag in den Kinos an und ihr könnt mit unseren beiden Karten dann ganz einfach eure Wunschvorstellung besuchen. Und am Sonntag werden die GewinnerInnen bekannt gegeben. Die Sommerzeit ist ja, wir kennen das alle, irgendwie geprägt von diesem Loch, von diesem, es ist wenig los, es ist viel zu heiß und man weiß irgendwie gar nicht so richtig, was tun. Aber das Prosa Nova steht vor der Tür und ich freue mich extrem drauf. Für alle, die noch nicht davon gehört haben, das Prosa Nova findet jährlich in Hildesheim statt und ist eines der wichtigsten Festivals für deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Um das Wochenende herum gibt es da ganz viele spannende Veranstaltungen und wir haben schon mal ein Programm, also einen Blick ins Programm und einige Bücher geworfen. Also 3. bis 5. Juli ist es soweit, also noch ein bisschen Zeit, um sich vorzufreuen und vielleicht auch schon mal reinzulesen. Unter dem Motto Zwischen Zungen lesen in 3 Tagen mehr als 30 AutorInnen aus ihren Büchern, kommen ins Gespräch über ihr Schreiben. Es gibt außerdem Partys, gutes Essen, eine Menge interdisziplinäre Veranstaltungen, also Performances, Ausstellungen, die das Festival auch nochmal deutlich herauslösen aus diesem klassischen Literatur-Wasserglas-Lesungskontext. Bei Zwischenzungen geht es also nicht nur ums Übersetzen in andere Sprachen, es geht auch um das Übersetzen eines Textes in andere Künste, in Bewegung, und es geht um Austausch und das gemeinsame Erleben von Literatur. Lara Rüther wird beispielsweise dabei sein und über ihr aktuelles Buch Affenliebe hatten wir hier auch schon ein sehr schönes Gespräch. Mira Mann wird da sein, deren neuen Gedichtband Love Songs ich gestern am See gelesen habe. Da geht es um Körper, Solidarität, Gemeinschaft, es geht um Softness, Musik und im Lyrikband gibt es auch englische Passagen, so wie es beim Festival übrigens mitunter auch Veranstaltungen in Englisch gibt. Also irgendwie kam mir dieses Buch auch so programmatisch vor, hat alles drin gehabt, was auch auf diesem Festival passieren wird. Ich habe noch einen ganz besonderen Tipp, nämlich das Gespräch und die Lesung mit Liv Tastum und Karina Papp. Dabei geht es ums Schreiben als sprachliche Grenzerfahrung an Landessprach- und auch an Gendergrenzen entlang und das Ganze als Verwischen und als Überschreitungsmethode. Über den Lyrikband von Liv Tastum haben wir in der letzten Folge gesprochen. Das heißt, alle, die die schon gehört haben, wissen auch bereits, dass das da perfekt hineinpasst. Und ich stelle mir das einfach sehr spannend vor, dass sich diese beiden Autorinnen da austauschen. Carina Papp hat in ihrem Roman Zungenbrecher die Grenze nochmal anders erforscht. Sie hat den Text in 3 Sprachen verfasst, Russisch, Englisch und Deutsch. Veröffentlicht ist der Text dann in Deutsch und aufgebaut ist er wie eine wissenschaftliche Arbeit. Es gibt also verschiedene Module und Kapitel, die nummeriert sind, also von 1.1 bis 5.2. Man kennt das noch, falls man mal ein Studium gemacht hat oder eine Hausarbeit in der Schule geschrieben hat. Und im Mittelpunkt steht Chiara, die von St. Petersburg nach Berlin geht, dort als Übersetzerin arbeitet unter anderem. Und natürlich geht es um das Leben mit und zwischen den Sprachen. Man kann komplett anreisen und auch von der Bettenbörse profitieren, also für alle 3 Tage da sein in Hildesheim. Ihr könnt aber auch Tagestickets buchen und nur für bestimmte Programmpunkte anreisen. Und den Link zum Programm habe ich euch in die Folgenbeschreibung gepackt. Und falls ihr hingeht, schreibt uns mal bei Instagram, welche Veranstaltung ihr besuchen wollt.
Und vielleicht auch, wie es war, wenn ihr dort wart.
Ja, hinterher können wir uns auch nochmal drüber austauschen. Das fände ich auch richtig schön. Die helle Kammer.
Lim, wir wollen heute über 2 Sommerromane, wir haben es angekündigt, reden. Und es sind auch 2 Bücher, die, glaube ich, in aller Munde sind sozusagen diesen Sommer. Deswegen haben wir uns hin und wieder, geben wir uns ja auch dem Mainstream hin, ne? So könnte man sagen, oder sind neugierig darauf.
Mhm.
Und in dem Fall ist es so, das erste Buch, was wir heute besprechen wollen, ist von Madeline Cash und heißt Verlorene Schäfchen. Und sagt dir die Autorin was?
Nee, ich glaube, ich verwechsel das jetzt mit Madeline Miller, die sich immer mit
ja,
so Antiken beschäftigt.
Ja, die diese Circe und sowas
geschrieben
hat.
Genau, ja.
Nee, das ist nicht zu verwechseln, weil Madeline Cash hat quasi ihren Debütroman mit Verlorene Schäfchen vorgelegt. Sie ist 1996 in Kalifornien geboren, hat das Online-Magazin Forever Mac mitgegründet. Ja, das Magazin veröffentlicht experimentelle Prosa, Lyrik, Essays und ist auch so an der Schnittstelle zu bildender Kunst. Das heißt, wenn man da auf die Website geht, es gibt irgendwie auch eine gedruckte Version alle paar Monate, aber ansonsten ist es so eine sehr bunte Website. Eine von den Webseiten, wo ich mich immer überhaupt nicht mehr zurechtfinde, weil dann gibt es irgendwelche Bilder und du drückst dann auf irgendwas und dann geht eine neue Klappe auf und du denkst so, was ist das hier? Und dann landet man vielleicht mal bei irgendeinem Text, ne? Aber gut, Themen, die in diesem Magazin viel vorkommen, sind oft surreale Sammlungen von Geschichten über das Aufwachsen, Katholikenschulen, Drogenkonsum, den Alltag der Gen Z. Das ist so, also sozusagen, sie hat ihre Interessen erstmal in diesem Mac, in diesem Online-Magazin gebündelt mit Freundinnen, Freunden.
Mhm.
Und dann hat sie einen Roman geschrieben, der diese Themen irgendwie auch berührt. Das werden wir jetzt gleich sehen. Jetzt erschien eben Verlorene Schäfchen. Im englischen Original heißt das Buch Lost Lambs und war wirklich von Beginn an sozusagen so ein Erfolg. Das gibt es ja gerade, wenn sozusagen die amerikanische, wie soll man sagen, Verleger, Macht dahinter steht, gibt es das ja öfters, dass so Debüts schon vor Erscheinen eigentlich schon so eine riesen Welle vor sich herschieben. Und du hast so das Gefühl, darüber werden auf jeden Fall alle reden, obwohl das Buch noch nicht mehr erschienen ist. So, es ist aber einfach schon klar, ne? Und jetzt ist aber eben auch die deutsche Übersetzung von Sophie Zeitz erschienen bei Penguin. Und der Schauplatz ist eine namenlose amerikanische Kleinstadt, die so ein bisschen zwischen zwei Polen liegt. Im Zentrum ist die Kirche und ihre Gemeinde, sozusagen, habe ich mir so gedacht, das alte Amerika, so dieses, ne? Und an den Rändern der Stadt ist quasi das turbokapitalistische, moderne, Elon Musk-artige Amerika. Es gibt nämlich dort einen Hafen, der wird aus einer Supervilla heraus geleitet von so einem Typen, der heißt Paul Alabaster, und der ist wirklich so eine Art Elon Musk.
Ja, der Name klingt schon wirklich auch so.
Genau, es ist immer alles sehr on the nose hier, und der ist wirklich so eine Art Elon Musk, aber auch Jeffrey Epstein verschnitt diese Figur. Also ne, irgendwie so ein sehr finsterer Typ, der halt in seiner Villa lebt, und das, was da in diesem Hafen so umgeschlagen wird an Waren und wie der Hafen funktioniert, der wird auch immer so als so eine Firma benannt quasi die ganze Zeit, so ein Corporation-Ding, und du weißt so, okay, da läuft einfach alles schief in diesem Hafen, aber keiner weiß was, weil der trinkt auch nichts nach außen, und dieser Typ hat auch in seiner Villa, der Paul Alabaster, halt lauter Security, und alles ist halt total abgeschirmt und so. Was halt interessant ist, dass sie durch diese Kombination alles auf einmal erzählen kann, obwohl sie so einen Kleinstadtroman letztlich erzählt, ne?
Ja.
Und vor diesem Setting erzählt uns Cash jetzt eine Familiengeschichte, und ich glaube, Lynn, es ist tatsächlich, um einen Überblick zu bekommen, ganz sinnvoll, dir die Familienmitglieder einfach mal vorzustellen.
Ja, mach mal eine kleine Aufstellung hier.
Ich mach dir mal eine kleine Familienaufstellung. Die Mutter heißt Catherine. Sie befindet sich in einer Sinnkrise und beschließt einseitig, ihre Ehe zu öffnen. Und das sorgt schon für die ersten Probleme. Sie wendet sich nämlich dem Nachbarn und Erzfeind ihres Mannes zu. Der heißt Jim Doherty und ist wirklich auch ein relativ, also man erfährt recht schnell, dass das jetzt nicht der tollste Typ ist, so. Und genau, also dem wendet sie sich zu, und man merkt aber so, die will halt einfach raus, die hat so das Gefühl, sie hat ihr Leben irgendwie in den Sand gesetzt, weil eigentlich war sie auch mal künstlerisch tätig, dann hat sie Kinder bekommen, jetzt lebt sie da mit ihrem Mann Bud, und Bud ist jetzt auch nicht irgendwie so, der kommt auch nicht mehr so richtig aus dem Pott, und ne, so hat sie so ihre Probleme, und das ist sozusagen die eine Hälfte des Ehepaars. Die andere Hälfte ist eben jener erwähnte Bud, und der kommt mit der neuen Situation natürlich nicht klar, ist aber eben zu passiv, um jetzt wirklich zu sagen, okay, dann ziehe ich aus oder ich mache irgendwie was. Was er macht ist, er zieht in die Garage, schläft in seinem Van, leidet dort dann still vor sich hin unter seinem psychischen Problem.
Es ist wirklich so auf den Punkt gebracht. Man hat einfach nach wenigen Sätzen direkt diese Figuren vor Augen.
Genau,
das ist krass.
Genau, das ist, und das ist auch, glaube ich, eine der großen Stärken dieses Romans. Er schließt sich dann der titelgebenden Selbsthilfegruppe Verlorene Schäfchen an. Das ist so eine kleine katholische Gruppe mit sehr skurrilen Figuren, wo irgendwie jeder aus so ganz anderen, die leben alle in einem ganz anderen Kontext und haben ganz andere Probleme, aber sitzen da halt dann immer und reden über ihre Probleme. Und er verliebt sich in eine der Gemeindefrauen, die diese Gruppe leitet. Die auch sehr, ja, schon sehr skurril ist. Und die Verbindung, ich hatte nochmal diese Kirche und diesen Hafen, da ist zum Beispiel Bud so eine Verbindungsfigur, weil er arbeitet nämlich in diesem Hafen, aber nur so einen kleinen Job. Und es ist auch nicht ganz sicher, also er prüft die eingehenden Waren, aber macht den Job halt extrem unzuverlässig und ist so ein bisschen so, Hauptsache ich kriege mein Geld und ich muss dann mal nach meinem Leben gucken. Dann gibt es noch die Kinder. Die Kinder sind auch alle ziemlich extrem auf die eine oder andere Weise. Es gibt Abigail, das ist die älteste Tochter, sie ist 17 Jahre. Sie datet einen jungen Mann, der nur Kriegsverbrecher West genannt wird und bei Militäreinsätzen im Ausland war. Und sie ist so sehr hübsch, und was das dann alles, also ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, ne? Aber so, das kann man sich schon mal vorstellen, das gibt zu Hause hin und wieder Ärger.
Ja, also,
wenn man Kriegsverbrecher datet, so. Dann gibt's Luise, das ist die mittlere Tochter, sie ist 15 Jahre und die leidet halt sehr stark unter dem Gefühl, unsichtbar zu sein, weil ihre zwei Schwestern quasi so irgendwie immer mehr im Mittelpunkt stehen und so weiter.
Klassisches Sandwich-Kind. Ne?
Genau.
Ja.
Und sie sucht halt nach Aufmerksamkeit und gerät durch einen Online-Flirt in den Bann eines fundamentalistischen Kults, und in diesem Beziehungsstrudel quasi dieser Typ, den sie da anschreibt, der sagt ihr halt dann, also der setzt ihr quasi so Gedanken in den Kopf und sie setzt das dann Stück für Stück um, was wirklich sehr schnell, sehr krass auch wird. Sie beginnt nämlich im heimischen Wohnzimmer Zeug für eine Bombe zu sammeln und zu bestellen im Internet, was sozusagen diese hier die Konflikte aufmacht in der Familie. Dann gibt es noch Haber, das ist die jüngste Tochter, sie ist 12 Jahre und die beobachtet so ein bisschen, sie ist so in dieser Beobachtungsrolle, was irgendwie auch wieder ganz gut passt, ne? So die Jüngste, die halt guckt, was machen die anderen, die schon da sind, und sie beobachtet das Zerbrechen ihrer Familie und ist aber gleichzeitig der Überzeugung einer großen Verschwörung auf der Spur zu sein. Die ist nämlich sozusagen die einzige oder die am kritischsten auf dieses Firmenkomplex und auf diesen Paul Alabaster blickt und quasi das Gefühl hat, da läuft was komplett schief, da läuft was Düsteres ab und da müssten die Leute viel genauer gucken. Unter anderem kommt sie darauf, indem sie die Arbeitsunterlagen ihres Vaters durchforstet und sagt, sag mal, merkst du eigentlich, was du hier die ganze Zeit absegnest? Da stehen noch Sachen drin, die sind doch überhaupt nicht, also das muss doch viel klarer spezifiziert sein. Ja. Sie ist sozusagen die als erstes den Durchblick hat. Und von der Perspektive ist es so, die Kapitel werden aus den jeweiligen Perspektiven der unterschiedlichen Familienmitglieder erzählt. Das heißt, mal erfahren wir quasi, was Abigail gerade macht, dann sind wir wieder bei Bud und so weiter. Wir begleiten die durch den Roman und durch ihre eigenen Probleme und immer wieder gibt es dann so diese Knotenpunkte, an denen die eigenen Probleme zusammentreffen mit den Problemen anderer Familienmitglieder und dann gibt es halt so diese kleinen Explosionen sozusagen. Das gibt einem vom Effekt her so das Gefühl, man wäre in so einer Kleinstadt-Soap oder Serie, weißt du? Also, weil du bist immer so bei den Figuren, es geht die ganze Zeit weiter, alles ist auch so voll auf Konflikt angelegt oder auf so krasse Auseinandersetzungen. Jede Figur hat so ihre krassen eigenen Probleme und das Ganze wird eben durch diese ständigen Wechsel, hast du wirklich so das Gefühl, bei so Serien ist es ja auch so, ne? Dann geht's bei der weiter, dann geht's bei der weiter.
Ich
und
muss
so
an
weiter.
Beef denken irgendwie, während du das erzählst.
Ja, voll. Vielleicht noch mit ein bisschen mehr auf diesem Skurrilitäten-Humormäßigen Ding, aber ja. Und wir erfahren, was vorangeht, uns werden auch die Emotionen und Gedanken der Protagonisten präsentiert, aber ich würde sagen, auch wie bei so einer Serie, es geht jetzt nicht so richtig tief. Es wird jetzt nicht in der psychologischen Tiefe die Figuren ausgeleuchtet, sondern es ist eher so sozusagen, wir haben Bud von Anfang an als so eine Figur, die ziemlich extrem ist. Und ich würde sagen, die Figuren sind mehr sozusagen auf Effekt und Witz hin angelegt. Und da kann ich dir auch nochmal ein Beispiel geben, um nämlich nochmal auf Bud zurückzukommen. Der ist so, er ist halt einfach von Anfang an sitzt er da in seinem Van und will sich eigentlich das Leben nehmen und dann kommt seine Tochter rein und fragt irgendwas und dann kriegt er das auch nicht hin und er ist einfach so eine typische, wie man sie auch aus vielen Soaps kennt, Verliererfigur, ne? Dem irgendwie alles ständig schief läuft. Er hat sehr seltsame Sexträume, wo er immer irgendwelche Leute rettet im Laufe des Romans erfährt er halt immer wieder extrem krasse Sachen über seine Töchter, was ihn aber irgendwie kaum aus der Ruhe bringt. Und das meinte ich so mit diesem Entwicklungs- oder Tiefe-Ding. Er ist eigentlich immer so auf derselben Linie, weißt du? Er benimmt sich immer auf die ähnliche Weise und er kriegt dann schon so seinen Moment, wo er noch was zeigen kann. Aber so wie Bud geht es halt mit vielen Figuren. Also die sind sozusagen, es ist relativ schnell am Anfang festgelegt, wer sie sind und sie sind auch so. Und das, was dann passiert, ist eher diese Art, wie sie sind, trifft auf immer neue Herausforderungen, trifft auf eine sich fortschreitende Handlung und dadurch passiert dann immer Reibung, passiert Konflikt und passieren auch krasse Sachen, aber du hast sozusagen, wie auch bei so einer Soap oder so, hast du trotzdem so deine Charaktere und das ist immer nur die Frage, wie geht der jetzt mit seinem Besteck, was er sozusagen hat, mit der Situation um?
Das klingt für mich aber auch total logisch, wenn du da sagst, dass das Buch so gehypt wird, weil ich glaube, dass so ein Buch perfekt in diesen Sommerkontext passt, weil du weißt einfach, mit was du umgehen musst, du hast die nötige Spannung aber durch die Handlung mit drin, aber die Figuren machen jetzt keine Sachen, wo du dann total verstört bist und überrascht bist, weil du die ganz anders eingeschätzt hättest. Und ich glaube manchmal, dass diese Bücher eben auch wie Urlaub sind, zumindest wenn wir sie gegenüberstellen, den Büchern, die uns auch in den Figuren krass herausfordern. Und das ist ja auch interessant, ne, weil du hast gesagt, die Figuren sind schon alle auf ihre Weise krass. Aber der Unterschied ist dann wahrscheinlich einfach, dass sie als diese Extreme gesetzt werden. Und du hast auch von einem gewissen Humor gesprochen. Das passt ja auch immer ganz gut dazu, dass alles trotzdem mit einer gewissen mit einem gewissen Augenzwinkern irgendwie präsentiert wird. Und dann hat man da irgendwie die Chance, eigentlich sich gut unterhalten zu lassen, aber nicht zu stark involviert zu sein.
Genau, man muss sozusagen nicht alles jetzt selber nachempfinden oder wird sozusagen mit den vielleicht moralischen Ambiguitäten oder sowas konfrontiert und muss dann selber irgendwie das so durchleben, sondern man guckt eigentlich eher zu. So, vielleicht kann man so sagen. Und es gibt, wenn man so auf die Pro-Seite gucken will, es gibt ein hohes Erzähltempo, es gibt wenige Beschreibungen, es geht immer voran. Die Szenen folgen dicht aufeinander, auch die Beschreibungen, die es gibt, sind so sehr präzise gesetzt. Mhm. Die sagen immer was aus, die sind sehr bildhaft. Und wenn man das mag, dass sich auch alles immer weiter ins Absurde dreht und quasi die Schraube immer, wenn man denkt, okay, jetzt ist die Handlung aber schon ganz schön krass aufgedreht, wird nochmal lauter gedreht, dann glaube ich, wird einem dieses Buch sehr gut gefallen. Und ich habe, wie gesagt, auch viele begeisterte Stimmen dazu gehört. Wenn ich so zu meinem Fazit kommen soll, dann bin ich so hin und her gerissen, weil ich sozusagen total den Spaß verstehe, den man mit diesem Text haben kann und diesen Spaß auch beim Lesen selber oft hatte. Ich kriege bei solchen Büchern irgendwann das Gefühl, es wird so ein bisschen beliebig, weil ich so das Gefühl habe, diese Handlung, die sich immer weiter ins Absurde dreht, das ist dann für mich so ein bisschen an irgendeinem Punkt so, wenn die Figuren so relativ holzschnittartig gesetzt sind, also sie sind schon in sich, in dem, was sie präsentiert werden, sind sie schon sehr gut geschrieben, das will ich nicht sagen, aber wenn sie trotzdem sozusagen nicht so diese Tiefe, wenn man ihnen nicht auf diese Tiefe nahe kommt, und dann merkt man, okay, jetzt passiert noch das und jetzt kommt auch noch das und das, das kriegt dann für mich irgendwann so ein Gefühl, dass ich so denke, okay, das ist jetzt aber halt wie auch da wieder der Bezug, so amerikanische Serien, wo du manchmal das Gefühl hast, es fängt total toll an und dann wird immer noch eins draufgesetzt und noch eins und an irgendeinem Punkt steigst du so innerlich aus und denkst dir so, ja, okay, aber ich kann diese Erzählwelt jetzt nicht mehr so in mir halten, weißt du, ich kann da nicht mehr mitgehen so richtig und guck's mir dann halt an, wie es immer extremer wird. Also ich mag dieses Effekthascherische sozusagen immer noch eins drauf, das ist nicht so ganz meins.
Ja, das kommt halt irgendwann einfach ans Ende. Also wenn das Funktionsprinzip ist und man das durchschaut hat,
genau,
dann wird's
und
halt
du bist,
schwierig.
Ja, und ich glaube trotzdem, dass es sozusagen viele gibt, die da ihren Spaß bei haben. Deswegen würde ich das Buch sozusagen als Sommerlektüre auf jeden Fall empfehlen, wer an sowas seinen Spaß hat. Und mich würde aber auch interessieren, meldet euch gern mal zurück, falls ihr es lest, wenn ihr es gelesen habt, wie ihr das Ende fandet. Denn da war ich doch auch etwas, sozusagen, das war mir dann nochmal eine Spitze zu viel.
Ja, das klingt interessant. Da werde ich auf jeden Fall neugierig verfolgen, was die Leute so zum Ende sagen werden. Aber mir scheint irgendwie, dass das eigentlich fast, weil du amerikanische Serien angesprochen hast, so die perfekte Outdoor-Version von guter Unterhaltung ist. Weißt du, was ich meine? Weil
ja,
du
total.
Halt quasi nicht am Fernseher sitzt.
Kannst du dir mit, ne?
Verlegst
Kannst
es
du dir mit an See nehmen.
Ja, okay. Was hast du denn noch dabei? Eins haben wir doch.
Ja, wir kommen nach Dänemark jetzt. Zu Linnea Maria Ernst, zu noch einem Debüt. Also wir haben quasi eigentlich zwei Sommerdebüts. Sie ist 1988 in Astrup in Dänemark geboren und arbeitete bisher als Journalistin für die dänische Zeitung Vekandavisen. Stimmt, völlig falsch ausgesprochen, aber egal. Und zwar schreibt sie dort vor allem über Themen wie Literatur, Popkultur, queeres und polyamoröses Leben. Das heißt, wir haben eigentlich denselben Fall wie Madeline Cash, die beide irgendwie auf eine journalistische Art oder mit einem Magazin erstmal sich ihren Themen widmen und dann irgendwann man aber merkt, so okay, diese Themen, die sie beschäftigen sie auch für ihr Debüt. Das Debüt von Linnea Maja Ernst heißt Fast Abend immer noch hell. Und das ist ein klassischer Ferienhaus-Sommerroman. Kannst du dir da sozusagen so grob was drunter vorstellen? Ferienhaus, wenn ich das jetzt so label.
Ja, irgendwie viele Leute auf einen Haufen, die sich vielleicht entweder eh schon regelmäßig sehen, weil es Familie ist, oder die sich nie regelmäßig sehen und dann zusammen Urlaub machen. Beides bietet ausreichend Potenzial für Spannungen. Und das Bild, das sich aufmacht, ist ehrlich gesagt dieses kleine Haus in den Dünen, wo man noch die Gewürze vom Vorurlaubsmieter irgendwie im Schrank findet und irgendwie eine halbe Packung Taschentücher und dann so ein bisschen Gras und der Weg zum Strand und man schneidet sich die Füße an zerbrochenen Muschelresten.
Das ist gar nicht so weit weg, außer dass sozusagen dieses Haus also einigen Figuren gehört. Deswegen,
oh, dafür bin ich
deswegen
nicht, das ist nicht meine
nicht
Klasse,
die,
das war nicht in meinem
Vorstellungsvermögen. Die Vormieter. Aber Das Paar, das einlädt, heißt Karen und Espen. Und Karen ist erfolgreiche Wissenschaftlerin, eine sehr schöne Frau. Das wird betont im Roman und spielt irgendwie eine Rolle dafür, dass die anderen Figuren sie so ein bisschen beneiden können oder da halt mit umgehen müssen, dass sie so die ist, der scheinbar alles ganz leicht zu fallen scheint im Leben. Und dann haben wir eben Espen, der ist so ein verkorkster, geheimnisvoller Schriftsteller, dessen, sag ich mal, warum der so geheimnisvoll ist, das liegt eben daran, dass er kaum was sagt. Und, und er hat immer so sperrige Lebensthemen irgendwie, mit denen er sich so rumschlägt und die ihn so beschäftigen. Und das wirkt sehr anziehend auf viele drumherum sozusagen.
Das ist eigentlich eine interessante Konstellation. Wir haben Pretty Privilege und den geheimnisvollen, nonverbalen Autor. Das gibt mir so Genie-Vibes. Bin gespannt, was die draus machen.
Ja, und die beiden nämlich laden ihre Freundinnen in das Sommerhaus an den See. Und dort trudeln jetzt ein, weil ich mache wieder eine kleine Figurenvorstellung, Quede. Er ist ein Transmann, der nach seiner Geschlechtsangleichung nochmal quasi wie so seine ganze Pubertät nachlebt und sich sexuell halt ausprobiert und total auf dieses Körperliche fixiert ist und auf seine Geschlechtspartner und Partnerinnen. Also so dieses, er hatte halt, als er jünger war, war er halt noch eine Frau und hatte da sozusagen in dieser Zeit so immer das Gefühl, ich stecke halt im falschen Körper und konnte deshalb so alles, was sonst Leute halt in ihrer Pubertät erleben, so diese ersten Lieben und so, halt überhaupt nicht genießen oder überhaupt nicht, weil er nicht bei sich war, weil er nicht, ja. Ne? Und deswegen ist das jetzt sozusagen wie so, er ist quasi auch erwachsen, aber will einfach nur Spaß und spielen und ausprobieren und so weiter. Dann gibt's Cree mit ihrem Freund Adam. Das ist sozusagen, Cree ist so die Figur, die ist so die, in dieser Freundesklique so die Mutterfigur, die hat auch schon Kinder. Der Freund Adam ist irgendwie sehr heterosexuell. Also er wird auch immer so als so sehr heterosexuell, exemplarisch männlich beschrieben, mhm, sozusagen. Der will die ganze Zeit über seine Arbeit nur reden und geht dann immer oberkörperfrei schwimmen und läuft dann immer schon mal eine Runde joggen. Und die.
Aber kurze Frage, wer geht nicht oberkörperfrei schwimmen?
Ja gut, das war jetzt falsch, aber sozusagen sich immer so am Strand erstmal so, Oberkörper,
ja, ja.
T-Shirt weg, ne?
Weg und
ja.
Okay.
Ja, ja, genau. Mhm. Gut, dass du darauf hinweist.
Ja, ich habe das verpasst.
Ich hatte nur so dieses Bild, weil das im Buch immer so krass beschrieben wird, wie er da, bevor er in den See geht, weißt du, wie er sich das so runterreißt,
ja, so
und sowas. Ja,
einfach,
genau.
Diese Männlichkeit,
genau,
die passt jetzt,
genau,
in dieses
Aber Buch nicht. Aber so wie das halt hier geschildert wird, sozusagen auch so sehr natürlich. Also ich hatte da fast das Gefühl, das ist schon ein krasses, also der wird schon so krass klischeehaft beschrieben. Da dachte ich mir an manchen Stellen so, okay, also der war fast wie so eine Abziehfigur für die vielen eher queereren Figuren sozusagen, die da so ihre Projektionen reinmachen in denen, weißt du? Mhm. Und davon wird diese Figur manchmal so ein bisschen erdrückt, aber ist eben sozusagen ein wichtiger Bestandteil. Er ist eben, wie gesagt, mit Cree zusammen. Cree hat zwei Kinder. Die sind, Adam und Cree sind die ersten, die geheiratet haben. Und Cree ist halt so die irgendwie noch jedes Rezept kennt, irgendwie weiß, wie man alle möglichen Probleme löst, die, wenn die zusammen sitzen, die Stimmung erspürt und guckt, was könnte noch fehlen und so weiter. Und so ein bisschen damit hadert, dass sie halt immer in ihrem Verantwortungsbewusstsein feststeckt, während die anderen, während sie das Gefühl hat, alle anderen machen einfach so, worauf sie Bock haben und sind so frei, gerade zum Beispiel der Quede, ne, dass der dann einfach so mal spontan jemanden umarmt oder einfach sagt, so, lass uns doch das machen und so. Und sie dann so das Gefühl hat, oh Gott, ich bin so verklemmt oder ich bin so anstrengend, ich bin schon so, steck schon so fest drin in allem. So, und dann haben wir noch Charlie und Silvia, das ist das nächste Paar. Silvia ist sehr sprunghaft, auch durchaus erfolgreich, also arbeitet auch so wissenschaftlich, findet aber so, ja, nicht so richtig ihren Platz im Leben. Und das liegt vor allem daran, dass Silvia sich eigentlich quasi so ein utopisches, anderes Zusammenleben vorstellt. Das heißt, sie ist lesbisch, sie lebt mit ihrer Partnerin Charlie zusammen, aber sie wünscht sich eigentlich, dass sie, also ihre Traumvorstellung wäre, dass alle Freunde einfach untereinander, miteinander schlafen, zusammen sind und quasi so ein, warum muss Liebe immer so sein, dass man sich auf Partnerschaften, Beziehungen einlässt, warum kann das nicht alles viel offener sein, viel freier, warum denken wir das alles so eng und so. Das ist so Silvia, die, und die ist natürlich auch noch in Espen verliebt. Und eigentlich ist das sozusagen, also es gibt so zwei Ebenen. Es gibt so diese theoretische Ebene, wo sie sich ein ganz anderes Zusammenleben wünscht. Und es gibt die konkrete Ebene, wo sie eigentlich mit ihrer Freundin Charlie sehr glücklich ist und gleichzeitig aber auch unfassbar in Espen verliebt ist.
Das war dieser
Espen ist der Typ, der Gastgeber, verkorkst, Schriftsteller-Genie.
Der Schriftsteller-Typ, nicht
genau.
Da, nicht
ja, ja. Es sind tatsächlich für ein Buch, das 200 Seiten hat, sind das schon sehr, sehr viele Figuren.
Ja, ich merke auch. Aber wie handelt sie das denn? Wie handelt sie denn ihre Figurenvielfalt?
Das handelt sie sehr gut, würde ich sagen, weil sie auch sehr damit arbeitet, die Perspektiven im Satz zu wechseln und du quasi das Gefühl hast, es ist wie so ein Reigen von diesen Figuren, weißt du? Also es ist nicht zum Beispiel wie bei Madeleine Cash, wo eine Figur ein Kapitel bekommt, sondern es ist eher so, sie schmeißt das so in so einen Topf und du gehst immer weiter sozusagen da so mit und wechselst zwischen den Figuren. Die letzte Figur ist eben Charlie, die Partnerin von Sylvia, die eigentlich sich so ein relativ konventionelles Leben wünscht und einfach möchte, eigentlich ein Kind möchte, die Sylvia auch gern heiraten würde, aber eben auch merkt, dass die eben mit dem Kopf ganz woanders ist. Und Charlie kommt auch als einzige Figur eher aus so einer, würde ich mal sagen, aus so einem Arbeitermilieu und hat sozusagen auch ein bisschen das Problem, dass sie sich gegenüber den anderen immer so ein bisschen zurückgesetzt fühlt oder das Gefühl hat, sie versteht das nicht. Denn das muss man auch sagen, alle diese Figuren haben auf eine Weise, die im Buch auch teilweise sehr nervig, mit Absicht nervig wird, so Geisteswissenschaften studiert und sind wirklich manchmal unfassbar nervig in ihrer Art. Okay, wir haben es hier, und da kommen wir zum nächsten Punkt, mit einem sehr referenziellen Buch zu tun, das auch sehr stark in den aktuellen Diskurs eingebunden ist. Was heißt das konkret? Alle Figuren zitieren dauernd irgendwelche Filme, also Erich Romer, Joachim Trier, also auch sehr aktuelle Filme oder Bücher, Virginia Woolf natürlich, Sylvia Plath, also so ein bisschen auch die üblichen Verdächtigen. Die Sprache ist gerade in den Dialogen durchtränkt von Anglizismen, beziehungsweise auch so dem Vokabular der queeren Szene. Also ich habe da auch ein paar Worte so kennengelernt, die ich davor jetzt noch nicht kannte. Das macht sie aber ziemlich gut. Also sie schafft da so eine gute Balance, dass ich glaube, für diejenigen, die das nicht so kennen, die sich da nicht so auskennen, man trotzdem jetzt nicht denkt, oh Gott, was ist das? Aber die Figuren gebrauchen dieses Vokabular sehr selbstverständlich. Eine ganz zentrale Anspielung und vielleicht die wichtigste ist die auf Shakespeares Sommernachtstraum. Das ist ja ein Stück von Shakespeare, wo lauter, sage ich mal, wilde Sachen passieren und so eine gewisse magische Ebene mit drin ist. Ja. Innerhalb von einer Nacht passieren in der Natur sehr Verwicklungen, Liebesgeschichten und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Buch wirklich sich diesen Text auch so ein bisschen zur Grundlage nimmt und seine eigene queere, teilweise ein bisschen utopische oder zumindest utopisch angehauchte Geschichte erzählen will und das auch eben so zwar über mehrere Tage macht, aber eben auch so diesen Geist, weißt du, so dieses Flirrende, dieses alles ist möglich. Und das fand ich, und ich hatte ja vorhin auch Reigen gesagt, also so diese Figuren, die sich abwechseln, wo man nicht so klar so bei einem bleibt, sondern eben immer so diese, und was will die Person von der? Und dann gibt's Geheimnisse und dann gibt's Sachen, die man sich irgendwo in der stillen Ecke erzählt und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass das was ist, was das Buch zum Beispiel auch von anderen Sommerhausromanen vielleicht so ein bisschen unterscheidet, dass hier wirklich einen Versuch gewagt wird, der über das Klassische hinausgeht, dass man einfach sagt, hier, ich habe die Figuren und was ich erzählen will, ist einfach sind die Konflikte zwischen den Figuren, sondern dass da noch so eine Ebene reinkommt, die das Buch für mich so ein bisschen besonders gemacht hat, weil ich habe mal gelesen, ich habe dann meine Zusammenfassung herausgesucht zu Shakespeares Sommernachtstraum und da stand, es ginge um die Irrungen und Wirrungen von liebenden Elfen und Laienschauspielern in einer magischen Mitsommernacht und irgendwie hat sozusagen das, ohne jetzt konkret immer zu passen, aber schon sehr gut auch den Geist von diesem Buch hier zusammengefasst. Das Stück wird im Roman zitiert auch und schwebt wie gesagt, wie so eine Art Geist über dem kompletten Roman. Und zur Perspektive habe ich auch schon gesagt, die Figuren wechseln immer wieder. Teilweise ist sowas, das kannst du dir sicherlich vorstellen, auch manchmal ein bisschen anstrengend, wenn es so mitten im Satz, also von Satz zu Satz wechselt, aber ich würde sagen, insgesamt funktioniert es. Das heißt, ich habe weil du ja auch Natur gerne magst und auch Naturschilderung in Romanen, ja, nicht wahr? Da wärst du jetzt bei Madeline Cash, würdest du weniger fündig. Bei diesem Roman, klar, das Haus steht auch mitten im Wald,
ja,
würdest du fündiger. Und ich habe lange nichts mehr gelesen, wo die Natur so derart verzaubert war. Also nicht Natur als, ich beschreibe jetzt einen Sonnenuntergang, um die Szene, um die Liebesszene nochmal zu verstärken, sondern wirklich so eine, auf so eine Feenart verzauberte Natur, die sozusagen die ganze Zeit so eine Rolle mitspielt und wie so ein Akteur da mit reinspielt.
Das
aber
passt
sehr,
zum Sommernachtstraum.
Genau,
sehr gut, ja.
Genau, ja. Und ich mochte tatsächlich dieses Setting überraschenderweise. Also es wäre jetzt so nicht das, was ich so als erstes gedacht hätte, aber ich glaube, ich mochte es auch vor allem dafür, dass es eben was anders macht als andere Romane. Manchmal hatte ich das Gefühl, hier sollen quasi alle Konzepte der sexuellen Orientierung oder sehr viele verschiedene Konzepte von queerem Leben über die Figuren und Dialoge vermittelt werden. Also dann redet zum Beispiel der heterosexuelle Adam mit dem Transmann Quede und die unterhalten sich dann irgendwie über verschiedene Konzepte und was wie sinnvoll ist und wie was funktioniert. Oder es gibt dann auch so, dass die sich dann gegenseitig plötzlich auf so eine Weise befragen, wo ich so dachte, ist das jetzt passend zu den Figuren oder soll mir hier was vermittelt werden? Also, dass zum Beispiel die eine Figur die andere fragt, wie das denn so ist in lesbischen Beziehungen mit Thema XY oder so, weißt du? Und ich mir so dachte, okay, das sind Freunde, die sind schon ewig zusammen und Freundinnen und macht das jetzt wirklich so Sinn? Zum Glück schafft Linnea Maria Ernst immer dann wieder den Absprung schnell genug, dass man so denkt, okay, mir soll hier schon was vermittelt werden, aber es geht dann auch wieder in die Handlung und das wird jetzt nicht zu viel. Und insgesamt fängt sie eben ihr Setting und ihre Figuren sehr schön ein. Besonders gelungen fand ich tatsächlich die Milieubeschreibung und da muss ich dir echt was noch sozusagen als Abschlussbild was mitbringen. Und zwar ist es so Frühstück, es ist Morgen, so, es wird so beschrieben, wie dieser Morgen so aufzieht. Und dann stehen die Ersten auf und fangen an, das Frühstück vorzubereiten. Und alle diese Freunde wollen halt sich gegenseitig zeigen, dass sie so sehr coole Arten gefunden haben, Frühstück zuzubereiten. Irgendwelche Beeren mit irgendwelchen Flocken und so, ne? Und jeder will aber auch dem anderen sozusagen zeigen, ich habe mir aber nicht so viel Mühe gemacht und ich mache mir da jetzt auch nicht so einen Kopf. Ja. Ich habe einfach nur so dieses, und dann wird das halt so herrlich beschrieben, wie so in diesen Milieus so dieses kleine aufeinander gucken, aber man will es auch nicht so zeigen. Und dann ist dieser Tisch gedeckt, alle schlafen, alle sind wach, außer die zwei Gastgeber. Dann kommen die so an den Tisch und dann wird so beschrieben, wie die sich so voll quasi so gerne die Rolle derer übernehmen, die so überrascht werden mit diesem Tisch. Also auch da wieder so ein krasses Rollen-Milieuspiel.
Das habt ihr jetzt für uns gemacht.
Genau.
Ja.
Und dann aber trotzdem nochmal kurz nach drinnen gehen, um den Sekt und den Orangensaft zu holen, weil das ist, was sozusagen der perfekten Kombination auf dem Frühstückstisch noch fehlt. Und diese Art sozusagen, dieses in Kleinigkeiten so Milieus zu charakterisieren oder auch so das Zeitgeistige an so bestimmten und auch die inneren Widersprüche von so bestimmten Milieus zu charakterisieren, da ist Linnea Maria Ernst wirklich sehr, sehr gut. Und insofern ist auch das Buch eine schöne Sommerlektüre, die man sehr gut mitnehmen könnte. Ich würde sagen, die ist sogar für den Waldurlaub gedacht. Was vom Tage übrig blieb.
So, lieber Josef, wir befinden uns Ende des 19. Jahrhunderts in den wunderschönen Hudson Highlands im Bundesstaat New York. Hier wird in einem Ort mit dem sehr klangvollen Namen Storm King Mountain Juna Barnes geboren am 12. Juni 1892 und zwar hinein in eine Farmerfamilie. Ich weiß auch gar nicht, ob man sagen kann, dass Farmer irgendwie das gleiche wie Bauer ist, wahrscheinlich die amerikanische Version davon, aber so in etwa kann man sich das vorstellen. Ich habe nochmal nachgeschaut, weil wir heute den Sommer so viel thematisiert haben. Der Sommer 1892, in dem Juna Barnes geboren wurde, ging als ein extrem schwüler, drückender und historisch dokumentierter heißer Sommer in die Geschichte des Bundesstaates New Yorks ein. Also es passt wirklich perfekt. Und während die Städter in New York teilweise auf den Straßen und in den Parks schlafen, die haben ihre Betten auf die Straßen gestellt, ist es natürlich am Hudson River etwas besser auszuhalten, aber trotzdem noch sehr, sehr heiß. Juna Barnes wird zu Hause unterrichtet. ist dort einerseits mit dem sehr unabhängig denkenden, künstlerisch denkenden Elternhaus konfrontiert, auch mit den Großeltern konfrontiert. Gleichzeitig will der Vater alles kontrollieren. Die Machtausübung zeigt sich auch durch sexualisierte Gewalt in der Kindheit, die Djuna Barnes später auch zum Thema ihrer Texte machen wird. Die Familie bricht dann emotional und finanziell zusammen. Die Mutter lässt sich vom Vater scheiden, geht mit ihrer Tochter und 3 Söhnen nach New York. Und dort fängt Djuna Barnes an zu malen und schreibt als Journalistin erste Texte, die ab 1912 regelmäßig in den Tageszeitungen der Stadt erscheinen. Sie ernährt damals, ohne je eine Schule besucht zu haben, einfach die ganze Familie. Bis auf den Vater, denn nach der Scheidung heiratete der Vater eine Affäre, die er quasi schon hatte, als die ganze Familie noch zusammen in diesem Farmhaus lebte. Die Affäre übrigens auch, also es passt auch so ein bisschen zu diesem alle unter einem Dach, es gibt Konflikte-Thema, das sich hier auch so ein bisschen durchzieht. Nur auf einer etwas existenzielleren und definitiv auch juristisch weit weniger diskutablen Ebene. Djuna Barnes hat den Kontakt nach diesem Gang nach New York abgebrochen und hat ihm bis zu seinem Tod verständlicherweise weder den emotionalen noch den sexuellen Missbrauch vergeben, noch die erzwungene Heirat, die sie damals, da war sie 18 ungefähr, eingehen musste, mit dem 52-jährigen Bruder der Affäre des Vaters. Also ich komme mir vor, als würde ich jetzt auch so einen Plot von so einem Roman gerade erzählen, aber...
Aber noch ein bisschen düsterer als Madeline Cash, zumindest von der Grundkonstellation.
Nochmal viel, viel düsterer und eben auch 100% leider real und auch kein Einzelfall. Also man merkt schon, dass diese Familie extrem dysfunktional war und heute ist man sich da auch relativ einig, dass es hier überhaupt nicht, das kann man sich ja auch denken, um eine klassische Ehe ging, sondern um eine Art Transaktion. Also der Vater hat die Tochter im Prinzip verkauft an diesen Typen. Die haben auch nie offiziell geheiratet, sondern das war quasi wirklich wie so ein Handel. Also es gab da jetzt war keine juristische Ehe. Djuna Barnes musste mehrere Monate mit diesem Mann in Connecticut leben, bevor sie quasi wie eine unbrauchbare Bestellung nach Hause zurückgeschickt wurde. Und in diesem Zustand lebt sie dann also in New York, wird Teil einer intellektuellen, dem Theater verbundenen Künstlergruppe, in der sie dann auch ihren ersten Partner kennenlernt, einen Theaterkritiker, mit dem sie auch es wird als Ehe beschrieben, einer 3-jährigen Ehe lebt, aber auch die haben nie wirklich geheiratet. Sie veröffentlicht ihren ersten Gedichtband, schreibt einige Stücke, in denen sie auch selbst mitspielt. Und dann verliebt sie sich in eine Journalistin, die aber kurz darauf an Krebs stirbt und sie packt dann ihre Koffer und bricht mit New York, geht 1919 nach Paris. Das kennen wir, die Stadt war ja ein Hotspot für KünstlerInnen und Intellektuelle und Djuna Barnes lernt dort Natalie Clifford Varney kennen. Wir haben jetzt folgendes Phänomen, wir werden jetzt sehr viele Amerikanerinnen kennenlernen, die in Paris leben und dort irgendwie crazy Sachen machen. Natalie Clifford Varney ist also Amerikanerin und Gründerin eines literarischen Salons in Paris und sie lebt offen lesbisch. Eine Freiheit, die sie sich rausnimmt, die mit extrem viel Mut nur zu kaufen ist und die Djuna Barnes extrem beeindruckt. Sie beginnt Affären mit Männern und Frauen. Ihre wichtigste Partnerin ist aber Thelma Wood, Amerikanerin und Künstlerin. Und ihre Beziehung wird für Gesprächsstoff sorgen in Paris. Beide trinken viel. Rausch, Exzess und Eifersucht sind so 3 zentrale Begriffe, bei denen ich es jetzt mal belassen will, weil wir uns ja vor allem anschauen wollen, was Djuna Barnes eigentlich geschrieben hat. In ihrem 1928 erschienenen Roman Ladies Almanac macht sie sich über Natalie Barnes und deren Umfeld lustig. Wir erinnern uns, die Gründerin des literarischen Salons. Das Buch ist eine Persiflage auf dieses Umfeld samt einiger homoerotischer Szenen, weswegen das Buch in den USA nicht erscheinen konnte. Im gleichen Jahr veröffentlicht sie auch Rider, ein Roman, der eine Familie beschreibt und sich an einer tyrannischen und grausamen Vater-Tochter-Beziehung abarbeitet. Ein Buch, das trotz einiger zensierter Stellen in den USA kurz zum Bestseller wurde und das erste von 2 Büchern sein wird, in denen sie sich intensiv mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt. Später dann, als die aufreibende Beziehung zu Wood vorbei ist, arbeitet sie an ihrem heute wichtigsten Roman, Nightwood. Anhand der chaotischen Beziehungen von 5 homo- und heterosexuellen Charakteren verarbeitet sie darin ihre zerbrochene Beziehung zu Thelma Wood. Und Nightwood spielt auch in Paris der Zwischenkriegszeit und ist ein ganz, ganz wichtiger Roman. Und ich glaube, auch wenn wir nochmal kurz den Bogen zurückschlagen zu dem Buch aus Dänemark, was du vorhin erwähnt und so beschrieben hast, dass wir hier auch den Anfang einer queeren Auseinandersetzung haben oder eine frühe Auseinandersetzung mit queeren Lebensrealitäten, die den Boden auch bereitet hat, ne, für zahllose weitere Bücher, die folgten. Sie kehrt 1939 nach New York zurück, schreibt aber kaum noch, lebt von Sozialhilfe und zudem oder von dem, was Peggy Guggenheim ihr zukommen lässt. Auch Peggy Guggenheim kennt sie noch aus Paris. Bei ihr hatte sie nach der Trennung von Wood gelebt. Sie ist ebenfalls Amerikanerin und kommt aus einer wohlhabenden jüdischen industriellen Familie. Der Vater war 1912 beim Untergang der Titanic gestorben. Fand ich auch irgendwie super interessant, weil ich bin so ein bisschen Titanic-obsessed irgendwie. Ich finde das total faszinierend und immer dann, wenn sich das plötzlich mit surrealen Lebensläufen verknüpft, wird nochmal deutlicher, dass es halt nicht einfach nur eine von sich losgelöste Geschichte ist, sondern dass die Leute halt irgendwie, ja, einfach ganz normale Leben geführt haben und quasi durch dieses Unglück berührt wurden. Sie hat deswegen dann natürlich, als sie volljährig wurde, ein extrem großes Erbe bekommen, ist finanziell unabhängig gewesen dadurch und wurde einfach Kunstmäzenin. Und sie hat eben Barnes unterstützt, die in New York eben da vereinsamt ist. Sie hat zum Beispiel 1943 einige ihrer Zeichnungen und Malereien in ihrer Galerie in New York ausgestellt. Das war auch die einzige Anerkennung, die sie als Künstlerin bekommen hat. Sonst war sie ja eher für ihre Texte bekannt. Und 1959 erschien dann eines ihrer letzten wichtigen Werke, gleichwohl sie noch bis 1982 geschrieben hat, das Stück The Antiphon, in der sie diesmal eine Mutter-Tochter-Beziehung verhandelt. Es gilt als radikal und schmerzhaft und sie setzt sich darin mit der Mitschuld einer Mutter an den Übergriffen des Vaters auf seine Tochter auseinander. Und sie wurde im Jahr, als dieser Text, dieses Stück erschien, auch zum Mitglied der amerikanischen Academy of Arts and Letters gewählt. Ja, ich hatte es schon gesagt, sie schrieb bis zu ihrem Tod 1982. Ihre investigative Arbeit als Journalistin hat sie berühmt gemacht. In ihren Büchern und Stücken hat sie traditionelle Formen gesprengt. Ihre Prosa war fragmentiert, metaphorisch, sehr dicht und teilweise eben einfach zu sperrig für das damalige Publikum. Sie hat Bücher im elisabethanischen Blankvers geschrieben, sie hat Bücher im Ton biblischer Chroniken geschrieben und auch mit ihren Themen rund um lesbische Liebe und queere Identitäten war sie ihrer Zeit halt weit voraus. Und es ist erstaunlich, wie angesehen sie auch innerhalb der Literaturszene gewesen ist. Zu ihren Bewunderern zählten James Joyce, Samuel Beckett und T.S. Eliot beispielsweise. Aber sie blieb eben sehr, sehr lange eine Art Geheimtipp, bis sie im Zuge der feministischen Literaturwissenschaften in den 1970er Jahren kanonisiert wurde. Und ich würde sagen, damit stoßen wir an auf Djuna Barnes.
Auf Djuna Barnes.
Die es in diesem Sommer auch zu lesen gilt. Cheers, das hat überhaupt nicht geknallt, weil ich hier kein Glas zur Hand hatte. Aber das machen wir dann nächste Woche wieder, wenn die Temperaturen abgekühlt sind und wieder Tee getrunken werden kann.
Bis dann.
Tschüss.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.